Heute ist der internationale Tag des sicheren Schwangerschaftsabbruchs. Rita Obergeschwandner im Gespräch mit Alois Birkelbauer und Silvia Groth. Alois Birkelbauer ist Professor für Strafrechtswissenschaften und Medizinstrafrecht an der Universität Linz. Er ist unter anderem auch seit 2009 Mitglied der Bioethikkommission des Bundeskanzleramtes. Silvia Groth ist die ehemalige Geschäftsführerin des Grazer Frauengesundheitszentrums und Frauengesundheitsaktivistin. Wie ist die rechtliche Situation in Österreich in Bezug auf den Schwangerschaftsabbruch?
Die Regelung des Schwangerschaftsabbruchs im österreichischen Strafrecht stammt aus dem Jahre 1975 und ist eine sehr liberale Regelung. Es war der einzige Teil des neuen Strafgesetzbuchs, der nicht im Konsens der politischen Parteien beschlossen wurde, sondern damals nur von der SPÖ, die eine Mehrheit im Nationalrat hatte. 1975 war es im Vergleich zum europäischen Ausland eines der liberalsten Strafgesetzregelungen, die es hier gegeben hat. Die Regelung lässt sich ganz einfach beschreiben. Wir haben zwei Tatbestände, den Schwangerschaftsabbruch mit Einwilligung der Schwangeren und den Schwangerschaftsabbruch ohne Einwilligung der Schwangeren. In beiden Fällen ist das geschützte Rechtsgut nicht das Leben, denn das Leben beginnt in der Terminologie des Strafrechts erst mit der Geburt, sondern die Schwangerschaft. Dies führt beispielsweise dazu, dass Schädigungen am Embryo, wenn der Embryo weiterlebt und beeinträchtigt zur Welt kommt, nicht unter das Strafgesetzbuch fallen, sondern hier nur zivilrechtliche Schadenersatzforderungen möglich sind. Die Regelung des Schwangerschaftsabbruchs will einerseits einen gewissen Qualitätsstandard sichern, indem die Tat privilegiert ist, wenn sie von einem Arzt, einer Ärztin vorgenommen wird, während die Vornahme durch einen Nicht-Arzt mit strengerer Strafe bedroht ist. Das große Manko dieser Regelung ist natürlich auch, dass die Schwangere selbst den Strafbestimmungen unterliegt und insofern trotz des Rechts einer Frau über ihren Körper selbst zu bestimmen, hier eine strafrechtliche Verantwortlichkeit der werdenden Mutter besteht. Das Liberale an der österreichischen Regelung war die sogenannte Fristenregelung. Das heißt, dass innerhalb der ersten drei Monate die Vornahme eines Schwangerschaftsabbruchs an keine Gründe gebunden ist, sondern ausschließlich eine ärztliche Aufklärung hier vorgenommen werden muss. Im Vergleich zu anderen Rechtsordnungen ist das keine ethische Beratung, sondern eine ausschließlich medizinische Aufklärung. Die moderne Strafrechtsdogmatik stuft diesen Fall der Fristenregelung, also des Schwangerschaftsabbruchs innerhalb der ersten drei Monate, auch als Tatbestandsausschluss ein. Das heißt, hier entsteht von vornherein gar kein strafrechtliches Unrecht und es kommt nicht auf einen Entfall der Schuld alleine an. Die sogenannte Indikationenregelung, also das Vorliegen eines Grundes für einen Schwangerschaftsabbruch nach den ersten drei Monaten bis zum Beginn der Geburt, wird dagegen als Entschuldigungsgrund eingestuft. Das heißt, es kommt auf die Motivationslage an und man macht hier der Schwangeren keinen Vorwurf, wenn sie sich beispielsweise aufgrund der im Raum stehenden Beeinträchtigung der Gesundheit des werdenden Lebens zu einem Schwangerschaftsabbruch entscheidet. Wie bereits angesprochen, erlaubt es die rechtliche Regelung in Österreich, bis zum Beginn der Geburt einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, also nicht etwa eine Sperre ab der 24. Schwangerschaftswoche, wie es immer wieder diskutiert und gefordert wird. In der Praxis besteht allerdings das Problem, dass in vielen Kliniken solche Spätabbrüche ab der 24. und 25. Woche praktisch nicht mehr vorgenommen werden, sodass hier die rechtliche Erlaubnis zwar besteht, aber es an der faktischen Durchführbarkeit scheitert. Es gab in den vergangenen Jahren immer wieder Versuche, diese tendenziell liberale Regelung im Strafgesetzbuch einzuschränken und beispielsweise die Gründe ab der 24. Schwangerschaftswoche zu verschärfen oder überhaupt einen Schwangerschaftsabbruch ab der 24. Woche zu verbieten. Diese konnten sich bislang aber nicht durchsetzen.
Es ist ja so, Österreich hat unterschrieben, CEDAW, das Frauenrechtsabkommen, ist auch Mitglied in Vereinten Nationen, der UN. Und da hat Österreich unterschrieben, und zwar schon seit Jahrzehnten, dass sie sich für die Umsetzung der sexuellen und reproduktiven Rechte der Frauen einsetzen. Das heißt, Österreich ist säumig. Die Weltgesundheitsorganisation hat auch 2022 eine Leitlinie geschrieben und fordert darin ganz klar Entkriminalisierung, Abbau von Barrieren, keine Zwangsmaßnahmen wie Zwangsberatung oder Wartezeiten, die haben wir in Österreich eh nicht, aber halt keine Tabuisierung, keine Stigmatisierung. Das heißt, wir müssen eigentlich, wenn Österreich die Gesetze, die es unterschrieben hat, anerkennt, und das tut es, haben wir als Frauen und als Männer, die sich dafür einsetzen, sehr effektive Forderung, dass das umgesetzt werden muss. Ja, und mir scheint das ein ganz wichtiger Hebel zu sein, auf diese Verträge zu verweisen, diese internationalen, dass die Menschenrechte von Frauen nicht anerkannt werden, wenn diese Entscheidung über ihr Körper und Leben nicht respektiert wird.
Obwohl die österreichische Regelung des Schwangerschaftsabbruchs tendenziell liberal ist, muss man einräumen, dass immer noch der Schwangerschaftsabbruch mit einer Diskriminierung der Frau verbunden ist. Nicht zuletzt deswegen, weil sie selbst ja unter Strafbarkeit steht, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lässt. Es gibt zwar verschiedene internationale Verträge, denen auch Österreich beigetreten ist, die sich dazu verpflichten, die Diskriminierung der Frauen zu unterbinden. Allerdings ist das ein sehr weiches Recht, sogenanntes Soft Law, das keinen direkten Anspruch für die Frauen ableiten lässt, sondern eigentlich nur eine Absichtskundgebung des Gesetzgebers ist, hier Barrieren zu beseitigen. Insofern kann daraus nicht wirklich ein Rechtsanspruch abgeleitet werden für eine Liberalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Wenn man die Verpflichtung dazu bejaht, ist jedenfalls davon auszugehen, dass sie letztlich nicht rechtlich durchsetzbar ist und es vom politischen Willen der Akteurinnen und Akteure abhängt, hier eine Diskriminierung in jedem Fall zu beseitigen.
Es ist immer wieder die Rede davon, dass Daten zu Schwangerschaftsabbrüchen, zum Beispiel die Anzahl der Abbrüche oder Beweggründe, gespeichert werden sollen. Ist das rechtlich in Ordnung?
Daten zu Schwangerschaft und insbesondere auch Daten zu Schwangerschaftsabbrüchen sind höchstpersönliche Daten, die äußerst sensibel sind und wo hier von vornherein Grenzen für die Datenaufzeichnung aus Grundrechtsaspekten erforderlich sind und auch eingehalten werden müssen. Wenn hier durch den neuen elektronischen Eltern-Kind-Pass tatsächlich die Möglichkeit besteht, Daten von Schwangerschaftsabbrüchen zu erheben, so muss jedenfalls eine Barriere eingezogen werden für die Schwangere, dass sie sich weigern kann, einer solchen Aufzeichnung zuzustimmen. Alles andere wäre aus meiner Sicht aus grundrechtlichen Aspekten unzulässig.
Ein Schwangerschaftsabbruch ist eine Gesundheitsleistung. Doch so einfach ist es nicht. Was ist die Problematik dahinter?
Wir haben ja ein Gesetz, das Ärztinnen ermöglicht, unter bestimmten Bedingungen, das sind diese 3 Monate der Schwangerschaft, an einem Abbruch mitzuwirken, einen Abbruch durchzuführen, wenn die Frau das möchte. Das machen von den praktischen Ärzten, Ärztinnen praktisch niemand. Ich weiß von niemandem, es geht aber. Ja, der Fall in Deutschland, Christina Hähnel, die sehr verfolgt wurde, das hängt von den deutschen Gesetzen ab, aber eine Allgemeinmedizinerin, die hauptsächlich Abbrüche macht in Gießen, die ist praktische Ärztin. Ja, und nach dem österreichischen Gesetz dürfen praktische Ärzte, Ärztinnen das auch machen, macht praktisch niemand. Und wer von den Gynäkologen und Gynäkologinnen das macht, wird auch eher unter der Hand gehandelt. Ja, das heißt, ich weiß, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, einen Abbruch machen zu lassen, gar nicht genau, wo ich hin soll. Da muss ich mich ans Frauengesundheitszentrum wenden. Da kann ich sicher sein, ich kriege gute Auskunft und auch völlig, in Anführungszeichen, unmoralisch. Damit es eine normale gesundheitliche Leistung wird, muss ich es entemotionalisieren. Ja, das geht nicht darum, das moralisch zu bewerten. Das kann jede Frau für sich selbst entscheiden. Und wenn ich das nicht möchte, dann lasse ich das eben nicht machen. Ja, also ist ja ganz einfach. Und wenn ich das möchte, brauche ich alle Unterstützung bis hin zu den Kosten und der Zugänglichkeit, dass es wohnortnah ist, dass es zeitnah ist, dass mich niemand verurteilt, dass ich darüber sprechen kann. Dann wird es eine normale gesundheitliche Leistung, was es sein sollte. Denn Frauen stehen immer wieder, wenn sie heterosexuell sind und sexuell aktiv sind, dann stehen sie immer wieder vor dieser Frage, will ich jetzt schwanger sein oder nicht.
Die Straffreistellung des Schwangerschaftsabbruchs als tendenziell liberale Regelung ist das eine, die Erschwerung des faktischen Zugangs ist allerdings das andere. Das ist in gewisser Weise schon im Strafrecht grundgelegt, als es hier eine Gewissensschutzklausel in dem Sinn gibt, dass kein Arzt, keine Ärztin verpflichtet ist, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen und auch umgekehrt niemand diskriminiert werden darf, der sich weigert, einem solchen mitzuwirken, genauso wenig wie jemanden, der einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt. Auch diese Person darf nicht diskriminiert werden. Dennoch führt das dazu, dass in zahlreichen Bundesländern die öffentlichen Krankenhäuser nicht bereit sind, Schwangerschaftsabbrüche zuzulassen, was die werdenden Mütter letztlich in die Arme von Privatordinationen treibt und zusätzliche Kosten mit dem Schwangerschaftsabbruch in diesem Sinne aufbürdet. Wir spüren es dann an der Diskussion, wenn beispielsweise ein Arzt, eine Ärztin, die bisher Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen haben, in Pension gehen, plötzlich eine große Versorgungslücke auftaucht und niemand bereit ist, hier einzuspringen. Jüngst beispielsweise in Vorarlberg relativ scharf diskutiert, wo auch zunächst die Zusage in Landeskrankenhäusern, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen, letztlich wieder auf Druck von konservativen Kreisen zurückgezogen wurde. Auch die Führung von sogenannten Registern, immer unter der Vorgabe zu rein statistischen Zwecken, ist in gewisser Weise diskriminierend, selbst wenn der Schwangeren eingeräumt wird, keine Gründe angeben zu müssen. Es sind psychische Barrieren, die hier aufgebaut werden. Und eigentlich, wenn man den Schwangerschaftsabbruch wirklich als Recht der werdenden Mutter begreift, ihn vorzunehmen, unzulässig sind. Insgesamt wird man hier jedoch sagen müssen, dass es nicht alleine Aufgabe des Rechts ist, hier das Problem zu lösen. Es braucht ein gesellschaftliches Umdenken und hier ist ganz, ganz viel Aufklärungsbedarf und auch Diskussionsbedarf in der Gesellschaft erforderlich. Wir brauchen eine Überzeugungsarbeit, die hier einfach die Rolle der Frau stärkt und da ist aus meiner Sicht noch relativ viel Luft nach oben.
Stichwort Gesellschaft. Ist es nur ein subjektiver Eindruck oder wird in letzter Zeit mehr gesprochen über Themen, die früher ein Tabu waren?
Wenn ich das gesellschaftlich anschaue, dann stelle ich fest, dass bis vor wenigen Jahren darüber überhaupt nicht gesprochen wurde. Ich erinnere mich, dass ich oft für die kleine Zeitung Leserbriefe schrieb. Die wurden nie genommen. Das ganze Thema kam nie vor. Das hat sich jetzt in den letzten 5 Jahren total gewandelt. Da bin ich sehr froh drüber. Die kleine Zeitung schreibt dazu, wenn in den USA wieder was verboten wird. Die Entscheidung vom höchsten Gericht wurde ja letztes Jahr aufgehoben. Das wird jetzt mal berichtet. Und in Österreich ist es jetzt mittlerweile so geworden, dass viel dazu berichtet wird. Das heißt, auch das hilft sehr stark.
Es wurde viel über die rechtliche Situation in Österreich gesprochen, die Rolle des Gesundheitswesens, die Rolle der Gesellschaft. Nun fällt noch die individuelle, vielfältige Sicht der Frauen auf das Thema.
Frauen, die heterosexuell sind und sexuell aktiv, kommen immer wieder in die Lage, sich zu fragen, möchte ich jetzt ein Kind oder nicht? Viele verhüten, aber die Verhütungsmittel sind ja unterschiedlich in der Qualität und man kann davon auch trotz Nutzung von Verhütungsmitteln schwanger werden. Und es gibt aber auch die Situation in der Sexualität, dass ich jetzt nicht bei allen Sinnen bin und nicht gescheit verhüte oder vor allem auch der Partner nicht gescheit verhütet, weil es ist ja nicht eine Sache von einer Person. So, und jetzt sind Frauen schwanger. Sie stellen fest, sie sind schwanger. Und dann kann ich ja unterschiedliche Sachen machen. Erstmal ist es eine ungeplante Schwangerschaft. Dann kann ich überlegen, passt es vielleicht doch gut? Ja, bleibe ich jetzt schwanger? Naja, irgendwie kann ich es mir doch vorstellen, schwanger zu sein und ein Kind zu bekommen. Oder ich komme dahin zu sagen, na, das ist ungeplant und ungewollt, was zwei verschiedene Sachen sind. Und ich möchte einen Abbruch haben. Und dann befinden sich Frauen in der Situation in Österreich, dass es sehr tabuisiert ist. Meine Erfahrung ist, dass viel zu wenige Frauen untereinander und auch über die Generationen von ihren Schwangerschaftsabbrüchen erzählen. Das heißt, wenn eine Frau feststellt, ich bin schwanger und ich bin ungewollt schwanger, hat sie erstmal das Gefühl, ich bin alleine. Und was mache ich jetzt überhaupt? Würden wir viel mehr unter den Freundinnen, in der Familie, über die Generationen berichten, dass wir ja einen Abbruch hatten und das war die Situation und deswegen hat es für mich nicht gepasst und dann habe ich das und das gemacht, dann würde das hineingenommen in den Lebensalltag von Frauen und in Lebensentscheidungen, die ich in vielfältiger Weise treffen muss. Und viele davon sind schwierig. Und so würde ich die Frage, will ich einen Abbruch haben oder nicht, einschätzen. Es ist eine schwierige Lebensentscheidung und je bessere Unterstützung ich habe von Familie, von Partner, vom Gesundheitswesen, wie normaler das ist und ich gesagt bekomme, was ich machen muss, um den Abbruch zu bekommen, umso leichter fällt mir das. Ja? Also mir ist wichtig, Frauen zu informieren darüber, dass viele, viele andere schon seit Generationen immer wieder in diese Lage kommen, erstmal ungeplant und dann vielleicht auch ungewollt schwanger zu sein und vor dieser Frage stehen und dass man das gute Umstände braucht, um sich gut dafür zu entscheiden und dann kommt man da auch sehr gut durch. Je mehr besser ich vorher mir das überlege und je selbstbestimmter die Entscheidung ist, umso leichter fällt sie mir und dann brauche ich auch hinterher nichts zu fürchten.
Es gibt zwei Methoden, um einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen. Was sind die Vor- und Nachteile der jeweiligen Methode?
Diese zwei Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruchs haben jeweils Vor- und Nachteile. Man kann überhaupt nicht sagen, dass einer besser ist oder schlechter. Es hängt von der Frau ab. Es gibt auf der anderen Seite aber auch keinen Hinweis darauf, dass eines der Verfahren mehr Risiken hätte. Eine Frau kann sich danach entscheiden, was sie möchte, weil beide sind nicht riskant. In einer guten Gesundheitsversorgung, in der wir uns befinden hier in Österreich, ist das ein sehr häufiges Verfahren. Einer der häufigsten gynäkologischen Eingriffe ist der Schwangerschaftsabbruch, der mit sehr wenig Risiko belastet ist. Bei jeder Aufklärung muss ich über diese Risiken informiert werden, dass es sie gibt, aber sie sind sehr selten. Und je besser ich die Arzt, die Ärztin aussuche, je mehr Abbrüche die macht, das wie bei jedem anderen medizinischen Eingriff, so wird es umso leichter sein. Der operative Schwangerschaftsabbruch, der in Österreich bis 3 Monate der Schwangerschaft erlaubt ist, ist übrigens der medikamentöse auch nur, die Medikamente darf man nur bis 9. Woche nehmen. Der operative Einbruch, den man bis 3 Monate machen lassen kann, wird meistens mit Anästhesie gemacht. Man kann sich aber auch für eine lokale Betäubung wie beim Zahnarzt entscheiden. Und da sind eigentlich die höchsten Risiken die der Anästhesie. Also 2 von 1000 Frauen haben da Komplikationen. Es kann die Schwangerschaft bestehen bleiben bei 2 von 1000 Frauen. Es kann zu Infektionen kommen, die aber sehr selten sind, wenn es sorgsam gearbeitet wird. Das Verfahren, das ist vielleicht ein wichtiger Unterschied dann zum medikamentösen, dauert bis zur 10., 12. Woche schwanger bin, 5 bis 10 Minuten. Ja, das ist also eine ganz kurze Sache. Ich kann entscheiden, ob ich dabei Bewusstsein sein möchte oder lieber eine Vollnarkose habe. Und danach ist es vorbei und ich brauche nur wenig Blutung zu erwarten und ich habe keine Schmerzen mehr. Die Gebärmutter ist leer, da krampft sich auch nichts mehr. Für beide Techniken gilt, es hat keine Auswirkungen auf die spätere Fruchtbarkeit. Ja, das ist für Frauen auch wichtig. Da die Abtreibungsgegner sagen manchmal, ja, dann hat man Schwierigkeiten. Man hat überhaupt keine Schwierigkeiten. Das ist, wenn man es absaugt, ist das wie eine Schwangerschaft, die so auch abgehen würde, was ja in ein Viertel der Fällen passiert, das wissen ja Frauen nicht. Nicht, wenn ich jetzt schwanger bin, werde ich garantiert ein Kind bekommen. In 25 von 100 Fällen geht das sowieso spontan ab. Und zwar meistens in der Zeit, wo ich das noch nicht mal genau merke. Ich habe die Menstruationsregel einfach ein bisschen verspätet, das ist ein bisschen heftiger, aber das kann schon eine verschmolzene Eizelle sein. Also es hat keine Auswirkung auf spätere Fruchtbarkeit, Häufigkeit von spontanen Abgängen oder Eiterschwangerschaft. So, das wäre so ungefähr die Absaugmethode. Gemacht wird sie, indem wie ein normales Spekulum eingeführt wird, wie bei der normalen gynäkologischen Untersuchung. Dann wird der Gebärmutterhals festgehalten und mit einem Kunststoffröhrchen, das an einer Saugmaschine ist, wird mit Luftdruck abgesaugt, was ich dann auch höre als ein saugendes Geräusch, wenn ich mich zu einer lokalen Betäubung entschieden habe. Insgesamt ist das Risiko einer Abtreibung ein Zehntel des Risikos einer Schwangerschaft. Ja, also eine Schwangerschaft ist 10-mal in Anführungszeichen gefährlicher als eine Abtreibung. Das wird wenig gesagt, ist aber Faktum. So, wenn ich jetzt auf die medikamentöse Abtreibung eingehe, dann beruht die darauf, dass ich zwei Medikamente bekomme. Eines, die Frucht abstößt und anderes, das die Gebärmutter öffnet. Dieser Prozess erfolgt durch Hormone, die ich einnehme. Und damit heißt es, dass das ganze Verfahren 2 bis 3 Tage dauert. Ja, ich nehme die Tabletten in der Arztpraxis, dann gehe ich nach Hause und innerhalb von 24 Stunden beginnen starke Blutungen, die auch Krämpfe verursachen. Das heißt, dass viele Frauen dann auch noch ein Schmerzmittel dazu nehmen. Die Komplikationsraten sind relativ ähnlich. Es kann sein, dass die Schwangerschaft nicht vollständig ausgestoßen wird, sodass man dann nochmal nachsaugen müsste. Es könnte auch sein in 1 von 1000 Fällen, dass so starke Blutungen sind, dass eine Bluttransfusion nötig wäre. Man muss ja immer alles sagen, aber es ist sehr, sehr selten. Ich denke, der Hauptunterschied ist der Dauer. Ja, das eine habe ich nach 10 Minuten fertig und mit Ausruhen und Vorbesprechung und so weiter bin ich nach 3 Stunden wieder zu Hause und habe nichts mehr. Was vielleicht auch für Frauen mit Kindern leichter ist, weil sie nicht so lange für Kinderbetreuung sorgen müssen. Und das andere ist, dass ich zwar selbst die Tablette nehme und am nächsten Tag nochmal die zweite Tablette, dass ich aber eigentlich 1, 2 bis 3 Tage beschäftigt bin und zwar alleine zu Hause. Und dann kommt der Embryo aus mir heraus in die Toilette. Ja, das muss man sagen und diese Anblick müssen Frauen gefasst sein. Und wenn man das so schildert, ja, dann gibt es eine Frau, die sagen, nee, ich will das selbst machen, das ist mir viel sympathischer mit dem Medikament. Die würden sich für die Medikamentöse entscheiden. Und dann gibt es die sagen, nee, ich will das lieber viel schneller hinter mich kriegen, ich nehme operativ. Aber objektiv ist wichtig zu wissen, keines der Verfahren hat größere Risiken. Es sind sehr sichere Verfahren. Ich muss nicht mit Folgen rechnen auf meine spätere Fruchtbarkeit oder Eileiterschwangerschaften. Keine erhöhten Fehlgeburten, Frühgeburten kommen danach. Schwangerschaftsabbruch ist bei jedem dieser beiden Methoden eine sichere medizinische Behandlung und ernste Komplikationen sind selten.
Was ist der Unterschied zwischen einem Schwangerschaftsabbruch und der Pille danach?
Die Pille danach ist ein Hormon, was den Eisprung verzögert. Das heißt, das ist überhaupt noch bevor ich schwanger werde, wirkt die Pille danach. Nach einem Geschlechtsverkehr, den ich hatte, wo ich das Gefühl habe, ich bin so nah am Eisprung dran oder ich habe heute nicht verhütet oder der Mann hat heute nicht verhütet, jetzt nehme ich die Pille danach. Das hat nichts mit einem Schwangerschaftsabbruch zu tun. Das sind 2 völlig verschiedene Sachen.
Liebe Silvia, du hast für den AKF an der Leitlinie zum Schwangerschaftsabbruch im 1. Trimenon mitgewirkt. Zusammengefasst, was ist der Sinn-Nutzen von Leitlinien? Worum geht es? Was sind die Handlungsempfehlungen?
Jetzt sage ich die Definition, die ist natürlich immer komplizierter. Es sind systematisch entwickelte Entscheidungshilfen über angemessene Vorgangsweisen von Ärzten und Ärztinnen. Also das heißt systematisch entwickelt, man schaut sich die gesamte Literatur an und möglichst qualitativ hochwertigen Studien und trifft danach eine Entscheidung auf dieser Basis der Evidenz, was wäre da das sinnvolle Vorgehen und jeweils angemessen für den Tatbestand. Es ist ja interessant, dass es zum Schwangerschaftsabbruch keine Leitlinie gab. Es gibt Leitlinien für jede, es gibt 350 Leitlinien, ja, zu jeder Gallenoperation, zum Keuchhusten, zum Fußpilz, also was auch immer, gibt es Leitlinien. Das heißt, da war der Schwangerschaftsabbruch bisher ausgespart. Die Begründung war von den Frauenärzten, das kann ja jeder. Das ist ja das Gleiche wie bei einer Fehlgeburt. Ja, das machen wir ja täglich. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Und das stimmt natürlich nicht. Die Situation, dass eine Frau sich bewusst entscheidet, eine ungewollte Schwangerschaft zu beenden, ist innerhalb bestimmter gesetzlichen Rahmen des jeweiligen Landes, also in Österreich die Fristenregelung, ist eine völlig andere Situation als eine Frau, die eine gewollte Schwangerschaft hat und wegen Blutung und einer möglichen Fehlgeburt ins Spital kommt. Das heißt, es ein Teil, dass Schwangerschaftsabbruch eine normale gesundheitliche Leistung wird, ist, dass es auch eine Leitlinie dafür gibt, dass man lesen kann, was ist denn jetzt der Standard? Wie würde man denn vorgehen, wenn man alles in Anführungszeichen richtig machen würde? Es ist eine Handlungsempfehlung, eine Orientierungshilfe für Ärzte, Ärztinnen. Es ist keine Pflicht. Ja, das ist auch wichtig zu sagen. Sie müssen nicht danach handeln. Es wird aufgrund der Evidenz zur Indikation, zu den Methoden, zur Versorgung, zur Durchführung und zur Nachsorge von Schwangerschaftsabbruch. Das steht da drin in dieser Leitlinie. Das sind 160 Seiten und es gibt 61 Empfehlungen. Also insofern ist klar, dass ich jetzt nicht die 61 Empfehlungen referieren kann. Aber ich kann es zusammenfassen. Ich kann nochmal sagen, worum geht es da drin? Es geht um die rechtliche Seite, die ist in Österreich anders, das ist nicht so hilfreich. Dann geht es um Versorgungsstrukturen. Also wenn eine Frau ungewollt schwanger ist, steht dann da drin, soll sie ganz zügig, zeitnah, regional die Möglichkeit haben zu wissen, wo wende ich mich hin, was brauche ich, sodass sie gut informiert diese Entscheidung treffen kann. Dann gibt es zu Information und Beratung, wie man diese Entscheidung treffen kann. Dann Maßnahmen vor dem Schwangerschaftsabbruch, das bezieht sich hauptsächlich auf Risikogruppen. Bestimmte Frauen haben höhere Risiken, weil sie Vorerkrankungen haben. Da steht dann drin, was mache ich mit denen? Ja, also was mache ich, wenn die eine besondere Krankheit haben? Für welche Methode sind die dann eher geeignet? Dann zum medizinischen Abbruch, zum operativen Abbruch und die Nachsorge. Und so von den Empfehlungen so zusammengefasst kann man sagen, so früh wie möglich in der Schwangerschaft, weil je später es ist, umso eher könnten Komplikationen kommen. Die Frauen brauchen eine umfassende, evidenzbasierte Gesundheitsinformation, um diese Entscheidung zu treffen. Dann operativ ist möglich, telemedizinisch ist möglich. Home Use, also zu Hause die medikamentösen zu benutzen, dann über die Narkose, dann, dass die Wahlfreiheit der Frau ganz zentral ist, dass sie wirklich entscheiden kann zwischen den Methoden und dass man die autonome Entscheidung der Frau respektieren muss. Also es ist auch in dem Sinn geht es darum, gar nicht die Entscheidung zu hinterfragen, sondern die Frau hat sich entschieden und das haben die meisten, bevor sie überhaupt in eine Beratung kommen. Die meisten kommen gar nicht in eine Beratung, weil sie brauchen gar keine Beratung. Sie brauchen eine medizinische Aufklärung. Das ist auch Gesetz in Österreich, das muss auch sein. Aber die brauchen keine Beratung, die ihnen erzählt, was sie noch sonst alles machen können. Die Frauen sind sehr gut informiert, nehmen diese Entscheidung sehr ernst, haben sich das überlegt und haben das Recht, respektiert zu werden dafür, vertraulich behandelt, ohne Stigma und dass der Zugang zu der Einrichtung oder zu der Ordination, die diesen Abbruch durchführt, ganz leicht ist und ihr leicht gemacht wird und sie gut versorgt wird.
Abschließend, du bist bei ProChoice Austria. Was ist ProChoice Austria und was sind die zentralen Forderungen?
Da geht es darum, die Frau soll selbstbestimmt entscheiden können. Es ist eine Plattform für freien Schwangerschaftsabbruch. Das ist so der Untertitel. ProChoice Austria versteht sich als Teil der feministischen Bewegung. Gibt es seit 2019. Die Forderungen sind Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs. Also der Schwangerschaftsabbruch soll raus aus dem Strafgesetzbuch. Es soll möglich sein, flächendeckend Zugang zu haben. Abbrüche in allen öffentlichen Krankenhäusern mit gynäkologischer Abteilung. In Österreich gibt es ja ein sehr starkes Ost-West-Gefälle. Im Westen ist es sehr viel schwieriger, einen Abbruch zu bekommen. Dann Kostenübernahme durch die öffentliche Hand für Versicherte und Nichtversicherte. Frauen, Ende der Stigmatisierung und die reproduktive Gerechtigkeit umsetzt. Das sind die Forderungen und es geht hauptsächlich um Vernetzung. Und es ist sehr schön zu sehen, dass zu dem International Safe Abortion Day, der jetzt am 28.2023 erneut begangen wird, es eine große Koalition gibt von Gruppen und Organisationen, die den unterstützen. Und das ist viel, viel mehr geworden in den letzten Jahren. Ja? Also ich bin ganz erfreut, dass dieses Schweigen, das jahrzehntelang auf dem Thema Schwangerschaftsabbruch lag im öffentlichen Diskurs, dass das aufgehoben zu werden scheint. Also ich denke, da ist jetzt langsam viel Bewegung drin, dass da so viele politische Gruppen, NGOs, Frauenorganisationen natürlich, die haben sich immer dafür eingesetzt, sich zusammenschließen und da Aufmerksamkeit erregen zu dem Thema, dass Schwangerschaftsabbruch entkriminalisiert werden muss und dass der Zugang möglich sein muss, dass es dazu gehört, dass Frauen ihre sexuellen und reproduktiven Rechte ausüben können.
Danke an beide Expertinnen für das Gespräch. Das Grazer Frauengesundheitszentrum bietet kostenfreie Beratungen zu gewollter und ungewollter Schwangerschaft an. Es gibt auch die Möglichkeit eines kostenfreien Schwangerschaftstests. Die Beratungen sind nicht nur kostenfrei, sondern auch anonym und vertraulich. Bei Bedarf organisieren wir eine Dolmetscherin oder eine Kinderbetreuerin.